Gut, dann eröffne ich die 117. Sitzung des Rechtsausschusses. Ich begrüße die Abgeordneten. Ich begrüße die 8 Sachverständigen, die heute hier zu uns gekommen sind, um uns zu beraten. Ich begrüße die Vertreter des BMJ, Frau Dr. Heike Neuhaus und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und wir haben auch Zuhörer auf der Tribüne. Wir haben eine öffentliche Sitzung, die auch aufgezeichnet oder gestreamt wird. Zum Gegenstand. Es geht heute um den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer elektronischen Präsenzbeurkundung. Die Bundesregierung stellt fest, dass das Beurkundungsverfahren derzeit grundsätzlich papiergebunden sei. Elektronische Dokumente dürften nur ausnahmsweise bei Beurkundungen mittels Videokommunikation und bei einfachen elektronischen Zeugnissen öffentlich beurkundet werden. Verwahrt würden notarielle Urkunden hingegen bereits elektronisch im elektronischen Urkundenarchiv. Auch die Gerichte könnten Akten elektronisch führen. Zudem würden die beurkundeten Rechtsgeschäfte und sonstigen Rechtsvorgänge in hohem Maße elektronisch vollzogen. Auch die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen soll ja zunehmend digital erfolgen. Deshalb seien bei der Errichtung von Urkunden in Papierform Medientransfers für die elektronische Verwahrung und Vollzugstätigkeiten erforderlich. Das bindet nachvollziehbarerweise Personal und Sachkapazitäten bei den Urkundstellen. Und das führe zu Verzögerungen bei der Bearbeitung. Mit diesem Gesetz sollen die Möglichkeiten zur Errichtung elektronischer Dokumente anstelle von papierförmigen Urkunden erheblich ausgeweitet werden. Insbesondere sollen elektronische Niederschriften zur Beurkundung von Willenserklärungen in Gegenwart der Urkundsperson aufgenommen werden können. Soweit also zum Verfahren, damit wir alle einordnen können, was wir heute beraten. Einige Hinweise zum Verfahren habe ich noch. Wir starten mit den Eingangsstatements der Sachverständigen. Dazu haben Sie jeweils 4 Minuten Zeit. Wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge. Professor Dr. Bormann kennt das und würde dann heute beginnen. An die Eingangsstatements schließt sich dann die erste Fragerunde an. Die Kollegen wissen, in welcher Art und Weise sie fragen dürfen. Auch da die Ermahnung, nicht lange eigene Statements zu halten. Und wenn wir dann zur Antwortrunde kommen, würden wir dann in alphabetischer Reihenfolge rückwärts die Antworten hören wollen. Und da würden also Sie, Herr Dr. Wurfs, dann beginnen. Wenn Sie antworten, dann bitte etwa an den Zeitrahmen von 2 Minuten pro Frage, die an Sie gestellt worden ist, maximal halten. Wie gesagt, die Anhörung ist öffentlich und wird live übertragen. Außerdem gibt es die Tonaufzeichnung und ein Wortprotokoll. Die Öffentlichkeit hier im Saal wird gebeten, von Missfallensbekundungen, auch Beifallsbekundungen sogar Abstand zu nehmen. Auch keine Bild- und Tonaufnahmen sind gestattet. Und damit können wir dann auch starten. Und Professor Dr. Bormann, Bundesnotarkammerpräsident, hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Digitalisierung des Notariats schreitet stetig voran. Wir haben sie ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder beschäftigt. Wir können mittlerweile remote notarielle Beurkundungen und Beglaubigungen im Gesellschaftsrecht vornehmen. Außerdem speichern wir im elektronischen Urkundenarchiv seit 2 Jahren jetzt auch Urkunden digital. Wir wollen jetzt auch das sogenannte Präsenzverfahren, die Beurkundung vor Ort, digitalisieren. Wir haben hier derzeit noch einen doppelten Medienbruch. Warum? Weil wir eben noch in Papier beurkunden. Die Urkunde wird zunächst mal computergestützt natürlich vorbereitet, wird dann für die Beurkundung ausgedruckt und anschließend wird sie dann für die Verwahrung in der elektronischen Urkundensammlung und für die Weiterverwendung im elektronischen Rechtsverkehr bei Registergerichten, Grundbuchämtern etc. wieder eingescannt. Ja, also ein doppelter Medienbruch. Das führt zu unnötiger mehr Arbeit. Außerdem ist es so, dass diese Scans häufig ein sehr hohes Datenvolumen aufweisen. So hat zum Beispiel ein 10-seitiger Kaufvertrag in der Regel als Scan eine Datengröße von 4 Megabyte, als genuides PDF dagegen nur 600 Kilobyte. Und das lässt sich einfach schneller übertragen. Es gibt da weniger Empfangsschwierigkeiten. Es ist einfach ein besseres Handling in der Abwicklung. Deswegen begrüßen wir diesen Gesetzentwurf. Wir sehen darin einen wichtigen Schritt für die Digitalisierung der Abläufe in den Notarbüros. Diese Lösung, die der Gesetzgeber hier, die Bundesregierung hier vorschlägt, mit einem Unterschriftenpad zu arbeiten, die sehen wir als pragmatische und niederschwellige Lösung. Warum? Wir brauchen für die Bürgerinnen und Bürger, für die Urkundsbeteiligten keine besonderen technischen Vorkehrungen. Die können einfach wie bisher ohne jeden Aufwand ins Notariat kommen. Die unterschreiben dann auf diesem Unterschriftenpad und diese Unterschrift wird als fortgeschrittene Signatur dann in die Urkunde später eingeblendet. Man kann sich natürlich fragen, in der digitalen Welt, warum braucht man noch eine solche Grafikdatei? Da stellen wir immer wieder fest, dass in der Bevölkerung die Akzeptanz für Notarurkunden, auch wenn sie elektronisch erstellt werden, was wir im Online-Verfahren schon machen können, dass die einfach größer ist, wenn die Beteiligten dort grafisch ihre Unterschrift drauf sehen. Deswegen begrüßen wir den Ansatz der Bundesregierung, die eben sagt, hier Unterschriften-Pad, die Beteiligten sollen da unterschreiben. Der Notar signiert anschließend, qualifiziert elektronisch und gewährt damit die Authentizität und die Integrität des Dokumentes. Wir haben hier einen Prototyp seitens der Bundesnotarkammer entwickelt für die entsprechende Anwendung. Das soll ja als Pflichtaufgabe uns zugewiesen werden. Die Anwendung können wir zeitnah nach Inkrafttreten den Notarinnen und Notaren kostenlos zur Verfügung stellen. Sie wurde auch bereits getestet. Sie ist relativ einfach gestaltet, greift also nicht in die übrigen Büroabläufe ein. Sie können weiter in Ihrer Software arbeiten. Beurkundungsverfahren. Sie können vom Papier vorlesen, Sie können künftig auch vom Bildschirm vorlesen, was wir sehr begrüßen. Sie haben da also völlige Freiheit und nur am Schluss wird es dann eben diese Anwendung kurz reingeladen und dann von den Beteiligten abgezeichnet und vom Notar signiert. Also insgesamt eine gute Lösung. Positiv hervorzuheben sind auch die weiteren Änderungen im BGB, weil wir eben künftig auch bei notariell beurkundeten oder beglaubigten Erklärungen den wirksamen Zugang mittels einer beglaubigten Abschrift, der Urschrift, erwirken können. Lediglich zwei kleine Anregungen noch zum Schluss. Wir würden begrüßen, wenn im Wortlaut des Paragraphen 12 Beurkundungsgesetz klargestellt werden könnte, dass ebenso wie bei den Bescheinigungen nach 21 BNO auch bei einer Notarbescheinigung gemäß Paragraph 21 Absatz 3 BNO das Erfordernis entfallen würde, den Nachweis der Niederschrift beizufügen. Hier geht es um die Ausstellung von Bescheinigungen über eine durch Rechtsgeschäft begründete Vertretungsmacht. Und das könnte man noch etwas vereinfachen. Insgesamt halten wir den Entwurf aber für gelungen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann hat als Nächste das Wort Frau Petra Leitenberger vom Deutschen Städtetag.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Auch wir bedanken uns hier für die Einladung zur Anhörung zum Gesetzentwurf zur elektronischen Präsenzbeurkundung. Die Möglichkeit einer elektronischen Präsenzbeurkundung stellt auch nach Auffassung des Deutschen Städtetages einen weiteren wichtigen Baustein im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung dar und wird daher auch von uns begrüßt. Wir halten es aber auch weiterhin für wichtig und wie es auch vorgesehen ist, dass auch weiterhin in Präsenz beurkundet wird. Denn angesichts der überragenden Bedeutung der Urkunden, die in dem beispielsweise im Jugendamt vorgenommen werden, in Sachen Abstammung, Sorgerecht, Unterhalt, ist es wichtig, ein Augenmerk weiterhin auf die persönliche Belehrung der Beteiligten zu haben und über deren Rechtsfolgen. Ich möchte auch noch einleitend dazu sagen, dass die Beurkundung auch aus kommunaler Sicht, das kommt erst in diesem Gesetzentwurf manchmal ein bisschen nicht so zutage, keine Nebensächlichkeit ist, sondern auch eine durchaus ein Vorgang von Relevanz. In einem Beispielsfall einer großen Stadt von über 500.000 Einwohnern, also ich bin ja auch jetzt hier für die großen Städte vom Deutschen Städtetag vertreten, mit beispielsweise 2.800 Mitarbeitern beläuft sich die Zahl der jährlichen Beurkundungen allein in diesem Amt auf 3.000 bis 3.500 Beurkundungen pro Jahr. Und 35 Personen können dort Beurkundungen vornehmen. Also da wird nochmal die Relevanz auch für die kommunale Seite, jetzt allein mit Blick auf das Jugendamt, noch möchte ich nochmal deutlich machen. Anzumerken möchte ich auch, dass die Adressaten dieser Beurkundungen hauptsächlich Einwohner und Einwohner sind, die diese Urkunden im Rechtsverkehr verwenden, um Vaterschaft bzw. Sorgerecht bei Kindergärten, Schulen, Ärzten auf Reisen und so weiter nachzuweisen. Und es steht aber hier dann nicht zu erwarten, dass die entsprechenden Stellen wahrscheinlich in absehbarer Zeit die elektronische Urkunde genutzt werden kann, weil da ja eine entsprechende Signaturprüfung erforderlich wäre. Was die Standesämter angeht, auch dort wird die Möglichkeit der elektronischen Präsenzbeurkundung ebenfalls begrüßt. Hier setzt sich die Entwicklung fort, nämlich dass man bislang bei den Standesämtern die Sammelakten nach dem Personenstandsgesetz nicht komplett digital abbilden konnte, wenn eben etwas beurkundet war mit Unterschrift und Siegel. Es musste sozusagen eine hybride Aktenführung gemacht werden. Und deswegen sind jetzt, wenn die technischen und rechtlichen Voraussetzungen da sind, kann man also im Grunde eine personenstandsrechtliche Sammelakte komplett digital führen und digital abbilden, sie auch immer auf den neuesten Stand halten. Und das wird dann auch von dieser Seite sehr begrüßt. Auch hier wird angemerkt seitens der Standesämter, dass die Abschriften der aufgenommenen und beurkundeten Erklärungen im Regelfall von den Personen ja im Rechtsverkehr bei Behörden, Gerichten und an anderen Stellen vorgelegt werden. Also hier wäre es natürlich auch sinnvoll, wenn die geeigneten technischen Voraussetzungen da sind, dass man diese Urkunden dann auch dort elektronisch sicher hinsenden kann, um eben dann auch die sozusagen dann auch, dass auch kein Medienbruch vorhanden ist. Bei den Standesämtern untereinander, die haben ja schon, da gibt es schon, das verfügt über diesen X-Personenstand. Die haben also schon ein Instrument zum Datenaustausch der Standesämter untereinander. Was gekritisiert wird, sind auch, dass die Kosten sicherlich nicht unerheblich sein dürften. Es wird ja auch hier geschätzt, dass sie höher sind als im Gesetzentwurf veranschlagt, wenn man allein betrachtet, beispielsweise eine Beispielstadt mit 35 Personen, die Beurkundungen durchführen können. Dass das also ein nicht unerheblicher Schulungsaufwand damit einhergeht, das waren so die Erfahrungen. Auch die Softwareanpassung, Hard- und Software, ist durchaus von Relevanz und doch auch aufwendiger, als vielleicht auch dargestellt ist. Und daher das auch mit erheblichen Kosten verbunden sein dürfte. Das wäre natürlich hier wünschenswert, denn die Kosten in Kommunen sozusagen, die Kommunen nicht diese Kosten selber tragen müssen, weil ansonsten, was einerseits natürlich auch gut ist, dass es keine Verpflichtung ist, das jetzt gleich umzusetzen, da es viele Kommunen noch gibt, die noch nicht die elektronische Aktenführung beispielsweise im Jugendamt haben. Aber es kann natürlich sein, dass dadurch die Umsetzung dieses Gesetzes schleppend sein dürfte.
Vielen Dank, Frau Leitenberger. Als nächstes hat das Wort Herr Dr. Lapp vom Vorstand des EDVGT.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass ich eingeladen wurde und heute Gelegenheit habe, Stellung zu nehmen zum Gesetzentwurf. Ich kann mich den Vorrednern anschließen. Auch wir oder auch ich begrüße, dass es jetzt einen durchgehend digitalen Prozess im Notariat geben soll, dass Medienbrüche vermieden werden, unnötiger Aufwand vermieden wird. Die Einsparpotenziale gehen über das, was man früher gedacht hat, dass nur Papier und Toner gespart werden und Porto hinaus. Es werden Arbeitsabläufe einfach effektiver. Allerdings, unsere Kritik bezieht sich darauf, dass es viel zu kompliziert geregelt ist. Einfachere Lösungen wären besser. Ich meine, intelligente Digitalisierung bedeutet nicht, dass man analoge Prozesse Schritt für Schritt einfach elektronisch abbildet, sondern dass man sich überlegt, welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung und den Prozess durchaus neu denkt. Und dass darüber hinaus, dass man bestehende, akzeptierte Verfahren verwendet und nicht für einen speziellen Bereich wie das Notariat etwas neu erfindet. Es gibt seit 2014 die eIDAS-Verordnung. Vorher gab es in Deutschland ein Signaturgesetz. Die eIDAS-Verordnung ist dieses Jahr gerade reformiert worden, um sie publikumsfähiger zu machen, um sie attraktiver zu machen. Die Europäische Kommission gibt 45 Millionen, die Industrie noch mal so viel, 90 Millionen aus, um in 4 großen Pilotprojekten das europaweit Geschäftsmodelle zu erproben. Und es gibt einige Geschäftsmodelle inzwischen schon, die sehr attraktiv darauf laufen. Und es wird jetzt in den nächsten Jahren mehr passieren. In der Verordnung sind geregelt elektronische Signaturen, um die geht es hier, qualifizierte elektronische Signaturen, über die reden, Fernsignaturen, die das Ganze attraktiver gemacht haben, weil sie die Hemmschwelle gesenkt haben. Und was jetzt neu kommt in wenigen Jahren, die Digital Identity Wallet, europaweit gültige, sichere elektronische Identitäten, dass ich mit so einer Art Brieftasche mich in privaten und öffentlichen Einrichtungen, auch im Notariat, ausweisen kann, immer das zeigen kann, was ich gerade brauche. Aus unserer Sicht, meiner Sicht, ist überflüssig, neu zu definieren, ein notariell beglaubigte eigenhändige elektronische Namensunterschrift, ein notariell beglaubigtes eigenhändiges elektronisches Handzeichen. Wenn man darauf verzichtet und alles übernehmen, was das europäische Recht, also auch das deutsche Recht, ist ja deutsches Recht, schon bietet, kann ich auf eine ganze Reihe von komplizierten Regelungen in dem Gesetzentwurf verzichten. Beispielsweise könnte man in 129 Absatz 1 Nummer 2 einfach das Wort qualifiziert streichen, bei der qualifizierte elektronische Unterschrift. Und dann wäre es nur noch eine elektronische Unterschrift, die ist in der Eidesverordnung definiert. Ich kann den Absatz 3 streichen. Ich kann auch bei 13 Beurkundungsgesetz einige Regelungen entfallen lassen, wenn ich einfach etwas schlanker sage in Absatz 13 Absatz 1, eigenhändig unterschrieben oder mit elektronischer Signatur versehen für den Bürger. Und in Absatz 3 für den Notar eigenhändig unterschrieben oder qualifiziert elektronisch signiert. Der Hintergrund ist nämlich, ich brauche nicht ein neues Signatursystem. Es gibt ein Signatursystem, europaweit geregelt. Ich brauche kein Signatursystem für die Notariate. Ich brauche kein Signatursystem von der Bundesnotarkammer. Die Bundesnotarkammer ist Vertrauensdienstanbieter, aber nicht der einzige. Es gibt andere, die sind im Wettbewerb untereinander. Die werden alle überwacht von der Bundesnetzagentur, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. In den Wettbewerb sollte man nicht eingreifen. Und eins noch. Bei der Beurkundung kommt es darauf an, letztlich das Maßgebende ist, was der Notar macht. Der Notar beurkundet, dass die Menschen einverstanden sind mit der Erklärung. Ob sie da jetzt ein Unterschriftenpad bedienen oder meinetwegen auch einen Regentanz aufführen, um zu bestätigen, dass sie damit einverstanden sind. Maßgebend ist der Notar. Und das andere ist nur ein Zwischenschritt, der dem Notar zeigt, der Mensch möchte das, was da beurkundet werden soll, haben. Und deshalb auch dieses Unterschriftenpad ist keine fortgeschrittene Signatur, ist nur eine einfache Signatur, hat keinerlei Nachweiswert, ist so ein bisschen Anachronismus. Wir fühlen uns da irgendwie wohl. Wenn die Notare das haben wollen, meinetwegen, es ist eine einfache elektronische Signatur und mit dem Begriff einfache elektronische Signatur wäre es im Gesetz auch ausreichend abgebildet. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Lapp. Dann hat Herr Dr. Oderski vom Deutschen Notarverein das Wort.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, auch ich bedanke mich für die Einladung. Wie bereits ausgedrückt, sind wir als Notare mitten im Digitalisierungsprozess. Wir verstehen uns dabei auch eher als Antreiber als Getriebene, weil wir unsere Abläufe stimmiger bekommen wollen. Der Großteil des Digitalisierungsprozesses spielt sich bisher in unserem, ich sag mal, Backoffice im Hintergrund ab. Nach der eigentlichen Beurkundung, das sind die zwei Zweige. Wir haben die elektronische Urkunde im elektronischen Urkundenarchiv, wo im Übrigen all diese Begriffe, die Signaturen, die wir jetzt diskutieren, auch schon vorkommen. Und wir haben den Vollzug der Urkunde, also den Export nach außen. Leider, aber das ist nicht Gegenstand unseres Gesetzesentwurfs, der Import, die Datenübermittlung vom staatlichen Bereich, die fehlt uns leider noch im großen Stil. Zur Verbesserung dieser Digitalisierung im Hintergrundbereich ist der Gesetzentwurf aus meiner Sicht genau richtig, der nächste Schritt, den wir benötigen. Er enthält zwei wichtige Aspekte. Das ist der Prozess zur elektronischen Urkunde, wie Herr Professor Bormann gesagt hat oder die Vorredner, der doppelte Medienbruch kann vermieden werden. Wir bekommen das finale Produkt, das wir jetzt ja auch schon haben, aber auf einem direkteren, schlankeren Weg. Und der zweite Punkt, ganz wichtig, die BGB-Anpassungen, dass das elektronisch beglaubigte Dokument, die Urschrift oder die beglaubigte Abschrift als Willenserklärung im Außenverhältnis den bisherigen Zwang zur Ausfertigung, also zum papiergebundenen Original, ersetzen kann. Gestatten Sie mir zwei Aspekte oder einen Aspekt, der mir in dem ganzen Verfahren wichtig ist, zu betonen. Mit der Präsenzbeurkundung tritt unsere Digitalisierung außer in dem sehr kleinen bisherigen Bereich der Online-Videobeurkundung, die erstaunlicherweise noch nicht groß nachgefragt wird, das liegt nicht an uns Notaren, wir wären bereit, aber sie tritt aus diesem Hintergrund in den Vordergrund, also ins eigentliche Beurkundungsverfahren, dem zentralen Aspekt der gesamten Tätigkeit. Vielleicht eher technikaffine Mandanten und Mandantinnen, wobei vielleicht passt ja auch der männliche Begriffe, also vor allem männliche Mandanten sind, die technikaffin sind, werden dies begrüßen oder selbstverständlich erachten. Sie werden mit einfachen Signaturkarten auch gerne signieren. Ein Großteil der Mandanten wird dem neutral gegenüberstehen, wird das als gegeben hinnehmen, als technischer Vorgang. Aber wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, wir haben mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, aller Altersstufen, aller Ausbildung. Und viele Menschen würden sich mit einer reinen auch auf dem PET-Beurkundung sehr, sehr unwohl fühlen, nicht nur ältere Menschen. Es gibt Menschen, die, für die ist es ein völliges Selbstverständlich, eine Papierurkunde. Wir haben Menschen, die kommen zu uns und sagen, wir wollen genau den Inhalt, wie ich es vor 20 Jahren bekommen habe, genau so stehen. Den muss man dann schon rechtlich erklären, dass es weitergeht. Ältere Menschen sind ungeheuer stolz auf ihre schöne Unterschrift als den Abschluss dieser Transaktion. Und wir haben Menschen, die sehr verunsichert sind. Wir erleben Menschen, die trotz Vorlesen, trotz Leseabschrift jede Seite nochmal durchblättern. Diesen Menschen müssen wir entgegenkommen. Dafür ist der Entwurf genau richtig. Es muss ein Verfahren anbieten, was niederschwellig ist. Auch jemand ohne Signaturkarte muss kommen können. Und es muss ein Produkt auswerfen. Drum auch natürlich überflüssig die Namenszeichnungen bildlich, die die Leute noch nach 10, 20 Jahren als Blatt, als PDF oder als Ausdruck sehen können. Und das war ihr Vertrag. Und die Menschen machen das Verfahren aus. Und dieser Entwurf passt sich an dieses Verfahren hervorragend an. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Dann geht es weiter mit Professor Dr. Omlor von der Uni Marburg. Sie haben das Wort.
Ja, Frau Vorsitzende, verehrte Mitglieder des Rechtsausschusses, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst auch von mir ganz herzlichen Dank für die Einladung als Sachverständiger und die Möglichkeit, zu diesem Gesetzesvorhaben Stellung zu beziehen. Der Gesetzesentwurf reiht sich in zahlreiche Bemühungen ein, die deutsche Justiz, das deutsche Rechtswesen und das deutsche Rechtssystem im Hinblick auf die digitale Transformation zu modernisieren. Dabei sollte die Digitalisierung nicht als Gefahr oder Gegenspieler, sondern als Chance, gerade auch für das deutsche Notarwesen, wahrgenommen werden. Tradition und Innovation können ein harmonisches Tandem bilden. Anschaulich zeigt sich dieses fruchtbare Miteinander etwa bei der noch nicht so stark genutzten, aber vorhandenen Online-Beurkundung, beim elektronischen Urkundenarchiv, beim Einsatz von moderner Notariatssoftware und bei der digitalen Kommunikation zwischen Notariat und öffentlichen Stellen, Stichwort eNova. Notarinnen und Notare werden durch die Digitalisierung nicht überflüssig. Ganz im Gegenteil, sie vermitteln zwischen den Rechtssuchenden und den Gerichten, insbesondere den Registergerichten, und entlasten dabei die staatliche Gerichtsbarkeit in erheblichem Umfang, etwa bei der Erstellung von Erbscheinsanträgen, im Verbraucherschutz, bei der vorsorgenden Konfliktvermeidung, im Vertrags-, Familien- und Erbrecht. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer elektronischen Präsenzbeurkundung geht daher folgerichtig einen weiteren wichtigen Schritt in der Digitalisierung des Notariats und der Vereinfachung von Abläufen im Rechtsverkehr. Das Notariat ist zentraler Gewährträger für die Zuverlässigkeit rechtsgeschäftlicher Erklärungen, zum Beispiel hinsichtlich der Eintragungsdaten in öffentlichen Registern. Die Herstellung und Erstellung formgebundener, beglaubigter Erklärungen vollständig in die Realität des elektronischen Rechtsverkehrs zu überführen, ist daher nachdrücklich zu begrüßen. Trotz dieser begrüßenswerten Grundrichtung möchte ich zwei besonders gewichtige Punkte hervorheben, die aus meiner Sicht zu kurz greifen, wo mehr Digitalisierung, mehr Mut erforderlich wäre. Erstens, die umfassend verfügbare elektronische Niederschrift ist zwar als solche zu begrüßen, sollte allerdings nicht nur den empirischen, sondern auch den normativen Regelfall bilden. Der Fokus normativer Anpassungen liegt insofern auf der Erstellung elektronischer Niederschrift nach 8.2 Beurkundungsgesetzentwurf im Präsenzverfahren über die bestehende Möglichkeit des Online-Verfahrens hinaus. Der bis dato bestehende Medienbruch durch die elektronische Erstellung des Urkundenentwurfs und des anschließenden Ausdrucks zur Beurkundung ist in keiner Weise zeitgemäß und sollte daher so weit wie möglich auch normativ vermieden werden. Dazu sollte aus meiner Sicht im Wortlaut von 821 Beurkundungsgesetzentwurf nach einer kurzen Übergangszeit von 2, 3, 4 Jahren kann durch soll ersetzt werden. Danach also kann die elektronische Niederschrift nicht nur gewählt werden, sie soll es auch, und zwar im Regelfall. Zweitens, der Entwurf will für sämtliche Verfügungen von Todeswegen keine elektronische Niederschrift zulassen. Als maßgeblicher Grund der derzeitigen Ausnahmeformulierung des 31 Beurkundungsgesetzentwurf werden die mangelnde technische Übertragbarkeit der elektronischen Niederschrift auf die Verwahrung der papiergebundenen Urschrift und die Gefahr beliebiger Vervielfältigung angeführt. Im argumentativen Zentrum der Gesetzesbegründung stehen technische Gründe. Angesichts der konzeptionellen Abkehr von der Papierform, nicht nur bei Beurkundungsvorgängen, sondern in nahezu sämtlichen Lebensbereichen, ist diese Lösung schlicht nicht zeitgemäß. Zwischen den Zeilen dürfte es, so vermute ich, vor allem um Umsetzungsprobleme an den Nachlassgerichten im föderalen System gehen. Aber die damit notwendige Umstellung der amtlichen Verwahrung bei den Nachlassgerichten auf ein elektronisches Dokumentenregister kann kein entscheidendes Hindernis darstellen. Mit dem durch die Bundesnotarkammer bereits geführten zentralen Testamentsregister existiert schon ein organisatorischer Rahmen, der funktionell erweitert werden könnte. Kurzum, die Möglichkeit der Aufnahme elektronischer Niederschriften sollte ebenfalls für Verfügungen von Todeswegen eingeführt werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Rechtsanwalt Professor Dr. Volker Römermann.
Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Vorsitzende, verehrte Abgeordnete, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Ich möchte gerne etwas dazu sagen, was im Entwurf steht, und etwas dazu, was im Entwurf nicht steht. Zuerst zum ersten Teil. Es wird bald nicht mehr die Feder über das Papier knarzen. Und dieses Loch in der Unterschriftenmappe, das hindert nicht mehr die ordentliche Unterschrift, sondern es gibt ein Plastikteil, was über das Pad schwebt. Das ist nett. Sind wir jetzt schon im Zeitalter der digitalen Transformation angekommen und haben alles erreicht und können uns zurücklehnen? Damit komme ich zum zweiten Teil. Was steht nicht im Entwurf? Und ich würde das gerne in drei Situationen mit Ihnen erörtern. Da kommt der Unternehmer Max zur Notarin und er will die Beurkundung eines Gesellschafterbeschlusses über die Zustimmung zur Übertragung aller Geschäftsanteile an seinem Unternehmen. Sein Unternehmen ist milliardenschwer. Und der Notar, die Notarin beurkundet das und dann sagt die Notarin, schaut ihm in die Augen und sagt, willst du das so? Ist das so in Ordnung, was ich gerade gelesen habe? Und er sagt, ja. Und jetzt fragt er, wie soll ich denn unterschreiben? Mit Vor- und Zunamen oder mit Geburtsnamen oder wie soll ich das so machen? Und dann erklärt die Notarin ihm das. Hat einer der anwesenden Notare es jemals erlebt, dass nach dem bestimmten Ja die Person gesagt hat, aber unterschreiben möchte ich es nicht? Ich glaube, die Unterschrift, so schön sie auch ist, ich habe gerade vernommen, wie elegant Unterschriften von Menschen sein können, das kann ich für meine nicht in Anspruch nehmen, dass die Schönheit der Unterschrift, der Stolz auf das, was da auf das Pad gekritzelt wurde, die Akzeptanz des Inhalts der Urkunde so maßgeblich fördern soll, dass das entscheidenden Einfluss hat, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, jedenfalls nicht für die Generation, mit der wir es in Zukunft zu tun haben. Ich glaube, wenn wir den Notaren zutrauen, die Identität festzustellen, die Belehrung ordnungsgemäß zu machen, die Warnung, die erforderlich ist, ordnungsgemäß zu erteilen, warum trauen wir ihnen dann nicht zu, die Erklärung schlicht zu beurkunden, ohne dass irgendwer noch zum Griffel greifen muss und irgendwas unterschreiben muss? Also ich glaube, die Unterschrift ist schon überholt, wenn das neue Erfordernis in Kraft tritt. Zweite Situation. Der Unternehmer ruft die Notarin an und sagt, ich habe gerade keine Zeit zu kommen, können Sie was beurkunden? Ich möchte gerade alle Geschäftsanteile an meinem Unternehmen übertragen und das soll die Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung, die ich auch bin, erteilt werden. Und die Notarin sagt, ja, kein Problem, ich kenne mich damit aus, wir machen das jetzt als Online-Beurkundung. Und dann machen die das und nach einer Stunde ist das erledigt und dann sagt der Unternehmer, der angerufen hat, so können wir jetzt noch mein Testament anpassen. Da habe ich nämlich eigentlich meine Tochter in den Geschäftsanteil eingesetzt und den gibt es ja jetzt nicht mehr. Und dann sagt die Notarin, nein, das wäre viel zu gefährlich, wenn ich jetzt online noch irgendwas beurkunden würde. Das geht nur für die Übertragung der Geschäftsanteile. Und da muss ich sagen, ich glaube, das wird der Unternehmer nicht verstehen und ich verstehe es auch nicht. Also entweder glauben wir daran, dass das online geht und dass das eine hinreichende Sicherheitsgewähr und Belehrung und so weiter ist, oder wir glauben nicht dran. Dritte Situation. Der Unternehmer ruft an und sagt, an meiner GmbH sind 99 Leute beteiligt, können Sie da was beurkunden? Und die Notarin sagt, okay, wo sitzt denn die GmbH? Die Notarin sitzt in Berlin. Er sagt, in München. Und sagt, ja, ist kein Hinderungsgrund. Und wo sitzen die Gesellschafter? Da sagt er, 99 sitzen in München. Da sagt sie, kein Hinderungsgrund, kein Problem. Wo sitzen Sie denn? Da sagt er, in Berlin. Super. Dann geht's. Und da sagt er, aber in der Woche bin ich auf Sylt. Da sagt sie, das ist egal. Wir haben eine Anknüpfung. Ist das denn einleuchtend? Also ist dieses ganze System mit den Amtsbezirken im Online-Zeitalter nicht zu hinterfragen? Ich erlaube mir, diese Frage hier aufzuwerfen, ob wir nicht insgesamt da weiterdenken müssen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Bei uns geht es weiter mit Norbert Walde vom DAV. Sie haben das Wort.
Moin, meine Damen und Herren. Wie Sie an der Begrüßung erkennen, komme ich aus Schleswig-Holstein. So begrüßt uns auch unser Ministerpräsident. Ich bin Rechtsanwalt und Notar und damit einer von gut 4.800 Anwaltsnotaren, die es in der Bundesrepublik gibt, jedoch nur in 6 Bundesländern. In den anderen Bundesländern gibt es 1.700 nur Notare. Mein Sachverstand kommt also aus der Praxis. Wir in Schleswig-Holstein sind im Rechtsanwaltsbereich wahrscheinlich alle schon digital. Das BEA, das besondere elektronische Anwaltspostfach, zwingt uns dazu, alles digital zu machen. Das färbt natürlich auch auf das Notariat, aber auch da, wie Herr Dr. Burmann gesagt hat, das Backoffice läuft tatsächlich digital. Bei Gesellschaftserträgen im Familienrecht, wenn es um Ehescheidungsfolgenvereinbarungen gibt, stimmt man natürlich die ganzen Urkunden schon per E-Mail digital mit den beteiligten Steuerberatern, mit den Rechtsanwälten ab. Und erst am Ende, wenn dann tatsächlich alles da ist, soll es dann noch in Papierform vorgelegt werden. Wir haben in Schleswig-Holstein auch den Vorteil, dass das Grundbuchwesen schon längst digital ist. Also auch da läuft tatsächlich der Kaufvertrag, der wird dann in Papierform vorgelesen und dann digitalisiert und dann im digitalen Verfahren weiterverarbeitet, jedenfalls beim Grundbuchamt. Leider nicht bei den anderen Beteiligten. Das Finanzamt liefert mir die unbedenkliche Bescheinigung in Papier. Die Städte liefern mir ihre Vorkaufsrechtserklärungen in Papier. Und nach dem Geldwäschegesetz brauche ich jetzt auch noch den Kontoauszug, damit ich den unbaren Zahlungseingang sehen kann. Also da hakt es dann am Ende nicht beim Notar, sondern bei den anderen. Diese Unterschrift, die die Kollegen so nach vorne sehen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich vorgelesen genehmigt reicht eigentlich, obwohl dieses Vorlesen auch Vorteile hat. Jede Urkunde beginnt mit verhandelt zu. Das heißt, man liest nicht irgendwas vor, sondern man verhandelt auch was. Und da werden mir Notare zustimmen, es gibt kaum eine Urkunde, in der nicht noch irgendwas handschriftlich dazugegeben wird. Hat am Ende den Vorteil, wenn es einmal Streit gibt, kann ich mal noch sagen, ja, das haben wir erörtert, hier ist es gestrichen, da ist es dann eingefügt. Jetzt sieht man es in der Textverarbeitung vielleicht nicht. Und es fehlt auch so ein bisschen so das Handwerkstück. Am Ende bekommen die Mandanten so eine schöne Urkunde. Aber auch das wird immer weniger, wie ich feststelle. Mag der Kaufvertrag noch vielleicht gerne abgeheftet werden, schon die Grundschuldbestellungsurkunde, die wollen die Leute nur noch als PDF haben, weil die brauchen sie in ihrem Leben nie wieder. Auch ich würde mich dafür aussprechen, dass wir diesen Zwischenschritt Unterschriften-Pad vielleicht einmal überwinden. Alle Leute können sich ihren Netflix-Zugangscode merken. Warum sollen sie sich nicht auch ihren PIN für ein E-Perso merken? Und ob ich das nur mit einer Unterschrift bestätige oder eben indem ich noch einmal durch einen Akt, ja, ich will es mit Personalausweis und PIN bestätige, macht vielleicht keinen Unterschied. Wir als Notare in der Praxis sprechen uns aber für jeden Schritt, der uns in der Digitalisierung weiter voranbringt, ganz deutlich aus. Und wir sind gerne bereit, auch die für uns etwas geringeren Kosten, ein Unterschriftenpad, ein Monitor oder einen größeren Fernseher zu schultern, anders als die Beurkundung, die uns jeden Monat Geld kostet und nichts bringt, dürfte das tatsächlich die Leute auch immer weiter in die Digitalisierung bringen. Und auch ich würde mich dafür aussprechen, dass man diese Videobeurkundungen deutlich ausweitet. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Dann hat als letzter Notar Dr. Felix Wubst das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Nachdem wir jetzt den hohen Norden gehört haben, nehme ich Sie noch mit in den Süden. Ich praktiziere in Bayern. So groß unterscheidet sich es da nicht. Wir sind natürlich nur Notare in Bayern, haben natürlich da insofern auch ein bisschen größeres Urkundsaufkommen, aber die Vorschriften sind natürlich ansonsten die gleichen. Das Ziel des Entwurfs, den elektronischen Rechtsverkehr zu befördern, das ist uneingeschränkt zu begrüßen. Und ich finde, der Entwurf macht es auch auf wirklich sachgerechte Weise, dieses klassische papiergebundene Verfahren in die digitale Welt zu übertragen. Und ich muss hier als wahrscheinlich Jüngster in der Sachverständigenrunde auch sagen, ich finde es gut, dass es diese Unterschrift auf diesem Pad gibt. Denn die Unterschrift ist irgendwie bei uns fast schon in der kulturellen DNA drin. Nach dem Motto, ich setze meine Unterschrift drunter, dann gilt. Und ein notarielles Rechtsgeschäft ist nicht nur irgendeine Annahme eines Pakets, sondern das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Und deshalb auf absehbare Zeit sehe ich dafür keine Alternative. Alles andere würde bei den allermeisten meiner Mandanten nur Befremden auslösen. Über die rechtstechnischen Details des Entwurfs, da kann man an manchen Stellen sicherlich streiten. Da habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme einiges geschrieben. An der Stelle möchte ich nur drei Dinge hervorheben. Einmal der Punkt Präsenz. Ich finde es richtig, dass der Entwurf am Prinzip der Präsenz nichts ändert, dass die Beteiligten und der Notar grundsätzlich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen. Denn man muss sich ja klar machen, das Gesetz ordnet ja die notarielle Beurkundung nicht einfach so zum Spaß an, sondern es geht ja um essentielle, lebensprägende Rechtsgeschäfte, um den Erwerb oder die Übertragung von Wohneigentum, Eheverträge, Erbverträge. Und die Aufgabe des Notars ist ja nicht nur abstrakt über irgendwelche Rechtsfolgen zu belehren, sondern es geht ja darum, wirklich den Willen der Beteiligten, die juristisch in der Regel nicht vorgebildet sind, überhaupt rauszufinden, nachzufragen, Fragen zu stellen, von denen die Beteiligten gar nicht wissen, dass die Antworten relevant sind, nachzubohren und rauszufinden, wo sind vielleicht Missverständnisse, die lieber vor der Unterschrift ans Tageslicht kommen als danach. Und all das lässt sich verantwortungsvoll nur von Angesicht zu Angesicht darstellen. Ich denke, das hat jeder von uns in den letzten Jahren im Rahmen der verstärkten Nutzung von Videokommunikation mitbekommen. Informationsaustausch geht noch irgendwie, aber eine emotional-empathische Verbindung durch Videokommunikation, gerade wenn mehrere Personen beteiligt sind, herzustellen, ist aus meiner Sicht kaum möglich. Zweiter Punkt. Ich finde es sehr begrüßenswert, dass die elektronische Präsenzbeurkundung nicht verpflichtend ist, dass sie im Ermessen des Notars liegt. Das ist in gewisser Weise auch folgerichtig, denn der Entwurf zielt ja auf Effizienzgewinne und der Einzige, der dann entscheiden kann, ob das wirklich sachgerecht ist im konkreten Fall, ist der Notar. Und man muss jetzt nicht die Spezialfälle rausholen, aber es gibt auch durchaus die Fälle, dass man als Notar ins Altenheim gerufen wird, eine Vorsorgevollmacht beurkunden will. Auch das wäre sehr befremdlich, das in irgendeiner Weise elektronisch zu machen. Und dann bin ich bei meinem dritten Punkt, das ist die Effizienz, der Effizienzgewinn. Ich habe meine Zweifel, dass der Entwurf die erhofften Effizienzgewinne für sich genommen wirklich bringt. Denn der Entwurf schafft zwar für das Notariat eine Digitalisierung, aber das Notariat ist ja nicht im luftleeren Raum. Fast jeder Rechtsvorgang lebt von der Kommunikation mit anderen Behörden, Finanzämter, Gemeinden, Standesämter. Die sind weitgehend noch auf Papier unterwegs, das heißt, die Medienbrüche haben wir weiterhin. Das gesetzgeberische Augenmerk muss also in Zukunft darauf liegen, auch diese Bereiche zu digitalisieren, dass wir am Ende dann wirklich von einem elektronischen Rechtsverkehr sprechen können. Vielen Dank.
Ja, zunächst vielen Dank für die Eingangsstatements. Ich habe auch schon die ersten Wortmeldungen vorliegen. Und als Erster hat das Wort Dr. Steffen.
Ja, vielen Dank. Also bei dem kleinen Diskurs fällt mir ja das Bonmot ein. Man ist immer so jung, wie man sich fühlt. Aber ich habe auch ein paar Fragen. Und zwar an Herrn Lapp die Frage nach der EIDAS-Verordnung. Also weil das müssen wir ja so ein bisschen verstehen, wie das zusammenwirkt und ob wir jetzt hier tatsächlich als nationaler Gesetzgeber unter Umständen dabei sind, tatsächlich einen Fehler zu machen. Also es stellt sich ja die Frage, ob wir jetzt hier zu Doppelstrukturen kommen und was wir hier machen und ob das eigentlich alles zusammenpassen würde. Umgekehrt natürlich immer die Frage, ist es sinnvoll, auf Dinge, die irgendwann kommen, zu warten, weil das ist ja Teil auch des Digitalisierungsprozesses, dass wir zu viel warten. Also dieses Zusammenwirken, das würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer verstehen, wie das eigentlich geht. Und an Herrn Römermann habe ich die Frage, Sie haben ja auch vertreten in Ihrer Stellungnahme, dass Sie finden, dass die Beurkundungspflicht dann entfallen sollte, wenn Anwälte auf beiden Seiten vertreten. Die Frage ist, ob es darüber hinaus auch noch weitere Bereiche gibt, wo Sie eine Entlastungsmöglichkeit sehen, indem man auf die Beurkundungspflicht verzichten könnte, ohne dass dadurch tatsächlich ein Nachteil entsteht. Vielen Dank.
Herr Karach, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Sachverständigen für die Eingangsstatements. Ich habe zwei Fragen, die sich alle an Herrn Professor Bormann richten. Sie haben ja in Ihrem Eingangsstatement ja vor allem diese Abschaffung bzw. Wegfallen des Medienbruchs als großen Vorteil dieses Gesetzesvorhabens hervorgehoben. Und können Sie uns vielleicht noch einmal eventuell an einem konkreten Beispiel darstellen, wo Medienbrüche zu größeren Problemen in Ihrer Arbeit führen? Und dann, was den Gesetzesentwurf als solche betrifft, Sie haben den ja auch begrüßt und auch sonst ist, glaube ich, große Einigkeit darüber, dass es ein guter Gesetzesentwurf ist. Es gibt allerdings noch an der einen oder anderen Stelle noch Detailfragen. Und meine Bitte an Sie, Herr Bormann, können Sie darstellen, welche Detailänderungen für Sie wichtig wären?
Vielen Dank. Carsten Müller hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich finde es auch spannend, dass bei einem solchen Thema Sie sich heute alle entschieden haben, in persona hier zu erscheinen. Denn auch wir stehen ja der Digitalisierung nicht im Wege und Sie hätten sich auch zuschalten können. Aber vielleicht setzen Sie dann auf die größere Stärke der auf eine stärkere Überzeugungskraft, ohne dann als altmodisch zu gelten, weil Sie eben in persona gekommen sind. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Omlor. Und zwar, wo sehen Sie Lücken im Gesetzentwurf, die einer umfassenden Nutzung der elektronischen Präsenzbeurkundung in der Praxis entgegenstehen? Und ich möchte eine zweite Frage richten an Herrn Dr. Wobst. Und zwar, nachdem Sie schon einer Frage zuvor gekommen sind, die ich hätte stellen wollen, in Ihren letzten Ausführungen, würde mich interessieren, welcher Änderungsbedarf nach Ihrer Auffassung erforderlich ist, um den in vielen gesetzlichen Regelungen geltenden Formvorschriften gerecht werden zu können. Vielen Dank.
Esther Dilcher hat das Wort.
Ja, vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Ausführungen. Ich bin auch selber Notarin und in einem ländlichen Notariat und erlebe eben auch genau das, dass selbst jüngere Leute mir dann immer noch mal sagen, ach, ich habe jetzt meinen Entwurf vergessen, kann ich noch mal eine Leseabschrift haben? Die lesen das wirklich wortwörtlich mit. Und ja, leider mache ich dann auch immer mal solche Sachen, dass ich dann wirklich nachgucke und sage Geburtsdatum. Ich frage dann ganz ausdrücklich, weil jeder hat ja angeblich alles gelesen, und ich sage, stimmen die Geburtsdaten? Ach nee, guck mal, das Geburtsdatum ist ja falsch. Jetzt muss ich das ja korrigieren. Oder passiert leider auch öfters, dass die dann kommen, obwohl wir immer sagen, bitte Änderungen vorher mitteilen, damit wir die Urkunde entsprechend ändern können und so weiter. Dann sitzen die in der Urkunde und sagen, ach übrigens, wir haben uns auch auf einen anderen Kaufpreis verständigt. Da sage ich, Leute, ich habe doch extra vorher gesagt, ne, sagt mir Bescheid, weil dann sage ich, jetzt sieht die Urkunde nicht mehr schön aus, dann mache ich da mal einen Vermerk, streiche das durch, schreibe den mit Hand rein, mache dann geändert am und gezeichnet Dilcher und dann kommt dann hinterher noch eigentlich ja immer noch mal das Siegel dann an die Stelle. Glauben Sie, dass der Gesetzentwurf für solche Fälle richtig ausgelegt ist, wie man das macht, wenn man dann nur noch die Möglichkeit hat, unten drunter zu unterschreiben, weil ich kann ja dann irgendwie gar nicht mehr an der Stelle dann das Siegel anbringen. Die Frage würde ich gerne an Herrn Professor Burmann und Herrn Weide stellen.
Die letzte Frage in dieser Runde stellt Otto Fricke.
Ja, zwei, drei Vorabbemerkungen, um meine Fragen zu verstehen. Erstens, ich halte das nicht für eine Digitalisierung, sondern für eine digitale Nachvollziehung bisheriger Vorgänge, was wir da machen. Deswegen halte ich das Wort auch für gefährlich. Zweitens, ich muss ausdrücklich sagen, das mit der Unterschrift ist immer so lange richtig, bis man merkt, dass das auch ohne Unterschrift geht. Also vor 20 Jahren hätten Sie Leuten, die 70 sind, gesagt, eine Überweisung von 10.000 Euro, das mache ich aber nur mit Unterschrift. Das ist ja ganz wichtig. Und dann gucken Sie sich heute mal an, wie das alles digital läuft. Also deswegen würde ich das nicht als Argument nehmen, während ich andererseits der Frage Präsenz ausdrücklich folge. Die Präsenz ist die Aufmerksamkeit, aber die Frage der Unterschrift ist historisch, weil wir anders sind. Es gibt andere Länder, siehe Japan, die es mit Stempeln machen und so weiter. Entscheidend ist, und das wäre meine erste Frage an Professor Burmann, entscheidend für mich ist, ich kann doch gerne auch beides anbieten. Ich kann doch auch gerne sagen, wenn es die Leute gibt, die das noch mit dem Pad machen wollen, gerne. Ich wette übrigens mit Ihnen, wenn Sie sagen würden, kostet 5 Euro mehr Gebühren, dann merken schon wieder alle, werden ganz viele auf einmal sagen, ach, und wenn ich das mit meiner Ausweis-App, darauf will ich dann auch noch gleich kommen, mache, dann nicht, ja, dann machen wir es so. Deswegen ist meine Frage da an der Stelle, wäre das nicht möglich zu sagen, es optional anzubieten? Ich werde in der zweiten Runde zu den Kosten nachher fragen, weil nichts ist kostenlos. Also das können Sie einem Haushälter und Juristen nicht erzählen, nichts ist kostenlos. Die Frage ist nur, wer die Kosten nachher zahlt. Zweitens wäre für mich die Frage an Herrn Lapp, ich suche immer nach der Frage Ausweis-App, die ja wirklich nur eine Möglichkeit ist, wo wir auch ständige Kommunikation mit dem Bürger haben, es zu machen. Wir haben aber bisher keine Killer-Applikation, um das mal so zu nennen. Wäre das nicht für den Umgang mit dem Notar der erste Schritt in eine Killer-Applikation? Da würde ich gerne ein bisschen mehr zu hören. Ich sage aber auch gleichzeitig dann dazu, wer wie ich mal ein qualifiziertes polizeiliches Führungszeugnis beantragt hat und denkt, der kann alles schnell und digital machen und dann wird gelernt, der Auftraggeber, der es gerne hätte, da musst du einscannen, Du kannst es noch nicht mal die Datei übertragen. Und zweitens, du musst dann noch eine eidesstattliche Versicherung machen, die du vorher ausdrucken musst, anschreiben und wieder einscannen musst. Also ich bin jetzt nicht der große Fan von dem Ding, aber mir geht es um die Richtung. Die beiden Dinge würde ich gerne wissen, weil es um die Frage geht, die auch der Kollege Steffen nämlich nachher am Ende hat. Wo wollen wir dahin? Zwangsmäßig oder offen im Hinblick auch auf Europa?
Gut, ich hoffe, Sie haben sich alle notiert, von dem Sie Fragen hatten. Und dann kann nun antworten Dr. Wobst.
Vielen Dank. Also die Frage war, wo kann man an anderen Stellen digitalisieren, damit es was bringt? Ich denke, drei Stellschrauben sind es, mit denen wir schon weit über 90% der noch vorhandenen Medienbrüche im Notariat beseitigen können. Erster Punkt, Finanzverwaltung. Bei fast jedem Grundstücksgeschäft muss an das Finanzamt eine sogenannte Veräußerungsanzeige wegen der Grunderwerbsteuer. Dann kommt auf Papier die Unbedenklichkeitsbescheinigung zurück. Eigentlich eine ganz simple Geschichte, die seit Jahrzehnten formulargebunden ist, also sich wirklich anbietet, dass sie digitalisiert wird. Zweiter Punkt, bei allen Kaufverträgen gibt es die Anfrage an die Gemeinde wegen des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem Baugesetzbuch. Auch das völlig standardisiert, einfach zu digitalisieren, sicherlich mit der Problematik, dass natürlich eine große Vielzahl von Gemeinden, auch kleiner Gemeinden, beteiligt sind. Ein dritter Punkt, den man auch nicht übersehen darf, Personenstandsurkunden. In ganz vielen Bereichen der notariellen Tätigkeit brauchen wir Geburts-, Sterbe-, Heirats- oder sonstige Urkunden. Ein Beispiel, die Oma hat ein Wohnungsrecht im Grundbuch, die Oma ist verstorben. Wie wird das Wohnungsrecht gelöscht? Ja, indem ich die Urkunde, die Sterbeurkunde vorlege. Wo kriege ich die? In Papierform beim Standesamt des Sterbeorts. Das ist furchtbar aufwendig für die Leute. Hier wäre eine echte digitale Lösung, dass man zum Beispiel ein Register hat, wo diese ganzen Daten drin sind. Die sind im Übrigen in den Einwohnermelderegistern ja auch schon drin. Aber dass man dieses Register rechtlich so qualifiziert, dass der Notar daraus dann sich Erklärungen holen kann, die dann eben auch der öffentlichen Form fürs Grundbuchverfahren genügen. Das wäre dann eine echte Digitalisierung, dass ich nicht nur diese Papierchen dann elektronisch hin und her schicke, sondern dass ich ein Register habe, wo ich reinschauen kann, lebt die Oma noch? Und wenn da drin steht, die Oma lebt nicht mehr, dann kann ich mir da ein Zertifikat rausholen, das ich dann im Grundbuchverfahren verwenden kann. Vielen Dank.
Herr Walde.
Ja, ich kann das bestätigen, was die Kollegin sagt. Auch ich muss das Geburtsdatum kontrollieren. Ich lasse mir die Personalausweise zeigen. Kann ja auch sein, dass meine Mitarbeiterin den Fehler gemacht hat. Und wie ich sagte, es gibt keine Urkunde, in der nicht rumgemalt wird. Es wird tatsächlich immer irgendwie etwas geändert. Aber auch das kann man natürlich mit der Textverarbeitung abbilden. Wenn ich irgendwelche Passagen gelöscht habe, kann ich das in der Textverarbeitung eben halt als durchgestrichen machen. Oder ich kann eben halt auch Ergänzungen einfügen und das auch. Und das Siegel, am Ende habe ich die qualifiziert elektronische Signatur, die ich als Notar anbringe. Das ist ja das, was dann tatsächlich das Dokument dann ja auch mit der Signatur verknüpft. Und dadurch kann ich dann auch die Änderungen sehen. Ich habe schon gesagt, ich habe das auch in Fällen erlebt, wo dann tatsächlich hinterher Streit war. Ist es denn verhandelt worden in der notariellen Beurkundung oder ist das nicht tatsächlich nur einfach eingegeben? Und deswegen, da ist auch wieder der Notar gefordert, das deutlich zu machen, was ist in der Urkunde während der Beurkundung, während der Verhandlung geändert worden. Aber auch das geht digital. Wie gesagt, jede Textverarbeitung gibt unterstreichen, durchstreichen, fett. Man kann es einfach darstellen. Und ob am Ende eine Unterschrift steht oder eben halt die PIN. Je jünger die Leute, sage ich ja, umso eher die PIN. Wie gesagt, sie können sich ihren Netflix-Account merken, die können sich auch ihre PIN merken für ihren E-Perso. Und wenn, wie der Kollege sagt, wenn es 5 Euro kosten würde, wahrscheinlich sofort alle sagen, ich mache es mit dem E-Perso, das wäre dann vielleicht mal eine Killer-Applikation. Die Unterschrift selber, ich halte es für den richtigen Weg, damit anzufangen, ne? Dass man jetzt sagt, okay, es gibt was Digitales, aber das ist doch nur der erste Schritt.
Vielen Dank. Dann hat Professor Römermann das Wort.
Herzlichen Dank. Das waren ganz spannende Eingangsstatements. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ob der Gesetzgeber dazu berufen ist, bestehende Zustände zu zementieren und die Gefühle der Beteiligten oder vielleicht auch manchmal nur die Gefühle der Notare zur Richtschnur für die Gestaltung zu machen. Und ob der Gesetzgeber wirklich mit Inkohärenzen leben möchte, dass im Gesellschaftsrecht geht, was im Erbrecht nicht geht, oder ob der Gesetzgeber nicht da mutig nach vorne gucken und die Zukunft gestalten könnte und für sich in Anspruch nehmen. Zu Ihrer Frage, lieber Herr Steffen, In der Tat glaube ich, auch wenn ich hier von Notaren umgeben bin und das natürlich eine gefahrgeneigte Überlegung ist, dass man hier und da prüfen muss, ob nicht punktuell das Beurkundungserfordernis als solches verzichtbar ist. Ich erlebe das zum Beispiel bei M&A-Prozessen, wenn alle Beteiligten anwaltlich umfassend begleitet sind, also die Beratung sowieso gesichert ist. Das muss gesichert sein. Wenn die Warnfunktion sowieso gesichert ist, wenn die Identität klar feststellbar ist, das ist ja für viele freie Berufe Alltag angesichts der Geldwäscheregelungen, denen wir unterliegen, müssen wir das sowieso weitgehend feststellen. Wenn das also alles erfüllt ist, wenn diese Funktionen sowieso gesichert sind, dann muss man vielleicht die Frage stellen, ist dann der danach folgende Beurkundungsvorgang, der manchmal Korrekturen mit sich bringt, sich aber gelegentlich auch im reinen Vorlesen erschöpft und natürlich in dem schönen Akt der geschwungenen Unterschrift, wie ich gerade noch mal gelernt habe, ob man den dann wirklich in jedem Fall braucht oder ob man in solchen Bereichen, wo alle gesichert beraten sind, immer unter dieser Prämisse, ob man da nicht darauf verzichten kann, das könnte man vielleicht erwägen. Dankeschön.
Dann hat Professor Omler das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich darf vielleicht ganz kurz, Herr Römermann, replizieren, auch wenn ich danach nicht gefragt wurde, aber das Thema doch aufgekommen ist. Ich würde auch als Wissenschaftler, nicht als Notar, das werde ich nicht bin, aber als Wissenschaftler widersprechen. Also ich glaube, dass das notarielle Beurkundungserfordernis auch bei beiderseitiger anwaltlicher Vertretung in vielen Fällen durchaus Sinn hat, weil die Anwälte und Anwältinnen eine andere Aufgabe haben, eine andere Standesaufgabe haben, andere Pflichten haben, auch aus dem Beurkundungsgesetz 17 insbesondere ganz anders, die Neutralität haben. Sie sind Partei- und Interessenwahrnehmer und das ist eine gute und wichtige Funktion. Aber
vielleicht
gibt es ist eine andere.
Ja, danach später noch mal
sehr
eine
gerne.
Frage an
dann
Sie.
Direkt zur Frage, Frau Vorsitzende, verzeihen Sie. Also wo sind die Lücken? Die Lücken sind insbesondere weniger im Bereich, ob das jetzt eine Unterschrift sein soll oder eine PIN. Das ist aus meiner Sicht eine technische Detailfrage, die in der notariellen Praxis die Bürgerinnen und Bürger relativ wenig interessieren wird, sondern der entscheidende Punkt ist, in welchen Vorgängen kann ich denn eine digitale Urkunde erstellen lassen? Und da brauchen wir eine größere Einheitlichkeit in der Praxis, auch in der normativen Umsetzung. Deswegen bin ich dafür, dass wir mit einer gewissen Übergangszeit einführen, dass im Regelfall diese digitale Form gewählt wird und wir es nicht komplett ins Ermessen der Beteiligten oder des Notars stellen, ob das gewählt wird und dass wir auch Testamente und Erbverträge einbeziehen. Das kann die Digitalisierung auch der öffentlichen Verwaltung, der gerichtlichen Urkundenverwahrung in den Fällen, darf nicht beschränkt sein dadurch, dass die für die Gerichtsorganisation zuständigen öffentlichen Stellen sich nicht in der Lage sehen, diesen Transformationsprozess beherzt zu gehen. Und daher darf Digitalisierung auch an der Stelle nicht am Föderalismus scheitern. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann hat Dr. Lapp das Wort. Sie hatten ja zwei Fragen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich mich zunächst auf die Frage von Dr. Steffen. Ja, auf die Frage eingehen. Zusammenspiel der EIDAS-Verordnung. Es handelt sich bei der Verordnung um europäisches Recht und nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist es sogar verboten, das in deutschem Recht nachzuerzählen. Also die identische Regelung wäre schon europarechtswidrig. Allerdings haben wir uns im Vorstand darauf nicht einigen können, dass der Gesetzentwurf gegen Europarecht verstößt, weil die EIDAS-Verordnung ausdrücklich sagt, dass sie nicht in Formvorschriften eingreifen möchte. Man könnte auch es damit begründen, dass es nicht rechtswidrig ist. Aber es ist aus meiner Sicht sinnlos, weil es hat keinen Sinn, das Gleiche nochmal zu regeln und schlechter zu regeln. Es sind nämlich in manche Regelungen, kann man sehen, dass es nicht verstanden worden ist, um was es geht bei der qualifizierten elektronischen Signatur. Beispiel mit der Bewahrung, Aufbewahrung, die Zertifikate sollen aufbewahrt werden, haben Sie auch darauf hingewiesen. Das steht schon in der EIDAS-Verordnung. Und das Problem ist eigentlich nicht die Aufbewahrung des Zertifikats, sondern die Frage, dass ich nach Jahren noch die Signatur prüfen kann. Da hilft mir das aufbewahrte Zertifikat nicht, da brauche ich einen Bewahrungsdienst. Und den gibt es auch nach der EIDAS-Verordnung. Das heißt also, das ist, sind Doppelstrukturen, es sind Fehler drin. Deshalb rate ich dazu, technikoffen auf die Begriffe der Altersverordnung zu verweisen. Dann können die Notare das Unterschriftenpad nehmen oder wenn man die wunderschön gemalte Signatur auf elektronische Unterschrift auf Papier macht und dann fotografiert und in die Urkunde einfügt, auch okay. Wenn jemand nur eine PIN eingeben möchte, auch okay. Wenn jemand sein Smartphone hinhalten möchte und draufdrücken möchte, auch okay. Alles von den Begriffen umfasst. Also das wäre mein Petitum. Und Herr Fricke, weil Sie es gesagt haben, auf Ihre Frage, das ist eigentlich etwas, was ich jetzt schon könnte. Weil mit der Ausweis-App kann ich jetzt schon und qualifiziert elektronisch signieren, ganz schnell. Es dauert eine Minute, dann habe ich eine qualifizierte elektronische Signatur. Banken machen das bei Verbraucherdarlehensverträgen. Da kommen die Verbraucher in die Bank, haben ihren Ausweis dabei, kriegen für 5 Minuten ein Zertifikat für eine qualifizierte elektronische Signatur, signieren ihren Verbraucherdarlehensvertrag, kriegen ihn, wenn sie wollen, ausgedruckt mit nach Hause, können auch als PDF mit nach Hause bekommen. Alles ist möglich. Das wäre die Killer-Applikation dafür. Und mit der neuen EIDAS-Verordnung ist jetzt auch geregelt, dass die Verbraucher, Privatpersonen, kostenlos eine qualifizierte elektronische Signatur nutzen können und dass sie das mit dem Smartphone einfach mitnehmen. So wie sie es heute erleben, wenn sie in den Supermarkt gehen. Wie viele Leute gehen da an die Kasse und zahlen nicht mehr mit Karte, sondern halten einfach ihr Smartphone hin, drücken, geben ihre PIN ein und gehen weiter. Das haben die Leute jetzt schon angewöhnt. Diese Möglichkeiten sollte man eröffnen. Man sollte nicht Dinge vorschreiben wie die bildliche Wiedergabe. Wenn Sie es bildlich wiedergeben wollen, können Sie machen, die Signatur lässt es zu, aber schreiben Sie es nicht vor im Gesetz, sondern lassen Sie technikoffen alle Varianten elektronischer Signatur zu.
Dann hat Dr. Bormann das Wort. Ihr Mikrofon ist noch nicht Mikrofon, an.
Und bitte genau. Nochmal von vorne anfangen. Nochmal auf die Frage von Herrn Fricke und auch die Herr Lapp ja schon vorweggenommen hat, Frage jetzt der Unterzeichnung. Der Gesetzentwurf sieht ja vor, dass ich alternativ zum Signpad eine qualifizierte elektronische Signatur einsetzen kann. Also steht im Gesetz drin, im Gesetzentwurf. Hier steht es drin, im 13a jetzt für die Präsenzbeurkundung. Bei der Online-Beurkundung, bei der Remote-Beurkundung verwenden wir ja schon ständig qualifizierte elektronische Signaturen, die aufgrund der EID im Ausweis erstellt werden. Das ist ein schönes Prinzip. Dennoch dauert der Registrierungsvorgang, ja, wenn Sie erstmalig so eine Signatur beantragen, der dauert in der Praxis, selbst wenn es sehr schnell geht, so ungefähr 10 bis 15 Minuten. Ja. Und wenn Sie jetzt dauerhaft als Power-User sowas machen, ist das eine super Sache im Gesellschaftsrecht. Wenn Sie allerdings da einmal einen Kaufvertrag unterschreiben, müssten wir dann wahrscheinlich die Termine in der Terminzeit verdoppeln oder verdreifachen. Und deswegen ist, glaube ich, diese zusätzliche Möglichkeit des Einsatzes eines Signpads eine niederschwellige Lösung, die jetzt einfach den Interessen der Praxis derzeit gerecht wird. Ja, wenn wir dann alle mal die eIDAS-ID im Software-Wallet haben, in 2-3 Jahren, so Gott will, dann mag sich das ändern. Aber ich glaube, gegenwärtig aus der Praxis heraus würde das viele Leute überfordern und würde vor allem auch die Termine sprengen. Deswegen halten wir die Regelung wahlweise Signatur oder eben Signpad für sinnvoll. Zweitens die Frage jetzt, wo bringt das Gesetz konkret Verbesserungen im Blick auf die Medienbrüche von Ihnen, Herr Kamitulu, aufgeworfen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen Bauträgervertrag. Ja, da gibt es zahlreiche Pläne oder eine Grundlagenurkunde. Die werden einem vorgesandt, Baupläne. Es werden dann Aufteilungspläne gemacht, ja, mit Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Das kriegen Sie alles digital, diese Pläne. Die müssen Sie derzeit erst mal dann ausdrucken. Dann werden die schön gefaltet, so DIN A3 oder noch größer. Ja. Und die werden dann schön zusammengefaltet, an die Urkunde dran gebappt und anschließend müssen Sie das dann alles wieder scannen. Und damit ist ein Mitarbeiter locker mal eine Stunde beschäftigt und das muss dann auch noch fehlerfrei erfolgen. Und da freuen wir uns sehr, wenn wir das künftig nicht mehr machen müssen, sondern den digitalen Workflow, digitalen Input direkt weiterverarbeiten können. Verbesserungen hätten wir ganz konkret jetzt den Paragraph 12 Absatz 1 Satz 1 auch von Ihnen gefragt, Herr Karamitoulou. Da würden wir sagen, die Nachweise der Vertretungsmacht, dass wir die in elektronisch beglaubigter Abschrift beifügen, halten wir nicht für erforderlich. Wir können schon jetzt nach Paragraph 21 Absatz 3 B-NOT-O eine Vertretungsbescheinigung erstellen. Und das würden wir auch gerne tun bei solchen elektronischen Beurkundungen. Deswegen würden wir da sagen, die Beifügung der Nachweise in elektronischer beglaubigter Abschrift, das könnte aus unserer Sicht entfallen. Zu dem, was Frau Dilcher aufgeworfen hat, die Problematik, dass ich die Urkunde durchlese, nochmal mit den Beteiligten verbessere. In der Tat, ganz wichtig, hat auch Herr Weide erwähnt, keine Urkunde geht in den Prozess so rein, wie sie rauskommt. Und ich bin auch jemand, ein großer Freund davon, der immer noch in der Beurkundung vieles umstellt. Das kann ich allerdings auch, wenn Sie mal an Markup denken, ja, und ich würde jetzt also eine Datei, Textverarbeitung an die Wand werfen und mache da im Markup-Modus ein bisschen rum, glaube ich, ist das ein ähnliches Verfahren. Das müsste auch elektronisch gehen. Die Abschlussfunktion des Siegels, ähnlich wie die Unterschrift, da sind Sie eher bei der breiten Bevölkerung, die gerne halt eine Unterschrift sehen möchte oder ein Siegel. Wir ermöglichen jetzt in diesen Prototypen, dass das Siegel zumindest optisch auch noch mit reingeblendet wird. Rechtlich ist es zwar das Signaturattribut als Notar, das das Siegel ersetzt, ja, aber auch hier Befriedungsfunktion für Teile der Bevölkerung, weil nicht alle so modern sind wie jetzt vielleicht Sie oder ich und einige andere hier im Raum und gerne alles elektronisch machen, wird auch Rechnung hier getragen. Und last but not least zu den Fragen, auch das, was die Kollegen Wobst und Weide gesagt haben, nochmal Stichwort Medienbruch weitergehend vermeiden mit Blick auf die Abwicklung mit den Behörden. Da hat die Bundesregierung ja nach meiner Kenntnis einen Referentenentwurf in der Pipeline zum elektronischen Notar- und Verwaltungsaustausch, der hoffentlich Sie dann auch bald beschäftigen wird. Und der wird dann auch die Abwicklung mit den Finanzämtern und den Gutachterausschüssen und den Gemeinden künftig hoffentlich zeitnah digitalisieren. So viel vielleicht von meiner Seite an dieser Stelle.
Gut, dann können wir mit der zweiten Fragerunde beginnen. Und als erstes hat sich erneut gemeldet Dr. Steffen.
Ja, ich habe eine Frage, die ich gerne an Herrn Lapp und an Herrn Römermann richten möchte. Wir haben jetzt viel über die sich verändernde technische Infrastruktur bei den Notarinnen und Notaren gesprochen. Wir haben ja aber auch viele kritische Diskussionen zu der entsprechenden Hard- und Software bei den Anwältinnen und Anwälten. Also die Bundesrechtsanwaltskammer bietet da ja eine technische Infrastruktur an. Gesetzlich so festgelegt. Herr Lapp, Sie hatten es ja in Ihren einführenden Worten angesprochen. Die Frage stellt sich ja auch hier, ob nicht im Grunde ein Wettbewerb der Systeme möglich wäre. Und an Römermann würde ich die gleiche Frage stellen wollen, weil in der Tat, wenn man dann sagt, das funktioniert so, wie es angeboten wurde, nicht so gut, es gibt einen anderen Anbieter, der es besser kann, hätte ja vielleicht in den letzten Jahren manches verbessert. Wäre das eine Lösung und ist das ein regulatorischer Ansatz, der uns weiterhilft?
Vielen Dank. Mazid Ahmed Karahmet-Toglu hat das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Fragen an Frau Petra Leitenberger. Zunächst einmal die Frage, und zwar in Ihrem Eingangsstatement sind Sie ja schon darauf eingegangen, aber können Sie noch mal im Detail darstellen, wie die Digitalisierung, insbesondere eben im Bereich dieser elektronischen Präsenzbeurkundung den Städten und den Gemeinden weiterhilft, also wo die Vorteile liegen. Und dann die Frage, wo sehen Sie die Probleme bei der Umsetzung dieses Gesetzes, etwa bei den Jugendämtern und Standesämtern?
Kollege Fricke hat das Wort.
Ja, ich muss doch noch mal Herrn Bormann jetzt fragen, ich habe es ja schon angekündigt mit den Kosten. Also ich sehe das ja als kleiner Feldwald- und Wiesenanwalt, der ich bin, mit meinen BEA-Kosten. Die sind gering, ich zahle jedes Jahr, ich glaube 35 Euro sind es im Moment. Ich darf nur bestimmte Geräte benutzen und so weiter und so weiter. Und ich weiß ja auch, wofür ich das Geld bezahle und wo das Geld dann am Ende landet und auch, was es für Lizenzen und so gibt. Wie wäre denn das jetzt bei diesem Unterschriftenbett? Wie ist denn da die wirtschaftliche Abfolge? Erstens, wer würde das produzieren? Zweitens, gibt es Lizenzen? Drittens, welche Kostenaufwände kommen da auf die Notarkomma zu? Und wenn ja, ich mache das jetzt allgemein zur Finanzierung, dass Sie wissen, wohin Sie die eine Frage, wie die Finanzierung läuft, beantworten können. Wird das in irgendeiner Weise auf irgendwelche Beiträge oder Sonstiges umgelegt? Das würde mich interessieren. Letzte Frage, die ich dann hätte, ja, eigentlich, ich sage das jetzt mal so, weil mir Herrn Wobs Stellungnahme in seiner, da sind ja viele kleine Dinge auch bei gewesen, darf ich auch sagen, wo ich sage, hätte ich, würde ich auch gerne korrigieren, wo ich auch hoffe, dass der heimliche Gesetzgeber, nämlich das BMJ, diese auch vielleicht liest und sich überlegt, wie sie den Berichterstattern gerade auch, selbst sei es bei fehlenden Bindestrichen, weil man unterschiedliche Schreibweisen an einer Stelle nimmt, wo man einfach mal kleine Korrekturen macht. Aber mich würde an der Stelle doch ein wenig interessieren, wie versuche ich das zu formulieren, ist die Entwicklung wirklich so statisch, wie Sie beschrieben haben, dass die Menschen, Sie merken, meine Tendenz ist anders, so rückwärts, oder ist es etwas, wenn du ihnen sagst, pass auf, es geht auch so, dass sie dann dazu bereit sind? Oder sagen Sie, da bin ich schon aus meiner Rolle als Notar sozusagen raus, weil ich jetzt nicht mehr der Neutrale bin, weil ich einen bestimmten Weg ja vorgebe? Das würde mich noch interessieren.
Carsten Müller hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte eine Frage zunächst stellen an Herrn Dr. Oderski. Und Bezug nehmen auf die Stellungnahme des Deutschen Notarvereins zum Referentenentwurf. Dort wurde nämlich die Verwendung des Begriffes Namensunterschrift im Entwurf des 129 Absatz 3 BGB kritisiert. Könnten Sie kurz ausführen, weswegen Sie diesen Begriff Namensunterschrift in diesem Paragraphen als problematisch ansehen und welche Missverständnisse dadurch entstehen könnten? Und dann will ich an die letzte Frage von Otto Fricke anknüpfen, die ich eigentlich auch so ähnlich an Herrn Dr. Wobst richten wollte. Ich richte jetzt aber einfach mal an Herrn Dr. Lapp, weil das Thema ja von Herrn Professor Römermann und von Ihnen angesprochen worden ist. Und wir beobachten das natürlich schon, dass bei einer, ich sag mal, zahlenmäßigen enormen Vervielfältigung von Vereinbarungen, die die Menschen in diesem Lande alltäglich schließen oder die Personen in diesem Lande alltäglich schließen, sehen wir einen gewissen Trend, die Dinge zum Teil auch in großen Umfängen immer informeller zu handhaben. Gehen Sie davon aus oder halten Sie es für wahrscheinlich, dass die Frage oder dass der Umfang der Einbindung von Notaren in Zukunft insgesamt eher rückläufig sein wird, weil man sich in der Gesellschaft auf mehr Informelles verständigt und dann der Gesetzgeber das entsprechend nachvollzieht? Oder halten Sie eine gegenläufige Tendenz für eher wahrscheinlich?
Dann starten wir mit der zweiten Antwortrunde. Und als Erster hat Gelegenheit zur Antwort Dr. Bormann.
Entschuldigung, jetzt mache ich das Mikro an. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst mal den Aufwand, die Frage von Herrn Fricke für den einzelnen Notar. Der muss ein Unterschriftenpad beschaffen. Das kostet zwischen 200 und 250 Euro. Signaturkartenleser hat er schon. Ja, also das heißt, mit Signaturkarten kann er umgehen und er kann auch mithilfe der Online-Applikationen über die EID generierte Ad-Hoc-Software Signaturen auslesen. Was die Kosten angeht für die Software, die ihm von der Bundesnotarkammer zur Verfügung gestellt wird, die wird Teil des XNP sein. XNP ist unsere Software, die wir generell als Plattform den Notarinnen und Notaren zur Verfügung stellen für die gesamte Abwicklung, sei es im Registerbereich, sei es für das Urkundenarchiv, Urkundenverzeichnis, Verwahrungsverzeichnis, künftig auch für Enova, für den elektronischen Rechtsverkehr. Und da gibt es Gebühren, die wir werden jedes Jahr wieder angepasst. Die zahlen die einzelnen Notare für das Gesamtpaket. Die werden jetzt hierdurch nicht geändert. Die Entwicklungskosten für diese Software werden aus dem allgemeinen Haushalt finanziert. Da haben wir einen Aufwand von 500.000 bis 600.000 Euro, die da anfallen. Und die können aus dem allgemeinen Haushalt finanziert werden, der jedes Jahr von den Gremien der Bundesnotarkammer verabschiedet wird und unter Aufsicht, Rechtsaufsicht des BMJ und vom Bundesrechnungshof überprüft wird. also das soweit jetzt der wird der Notar soweit nicht weiter belastet. Er wird, ja klar, über den Kammerbeitrag, den er an die Regionalkammer leistet, aber der wird deswegen nicht erhöht, sagen wir es so. Ja.
Soweit, dann hat Frau Leitenberger das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zu den Vorteilen dieser Digitalisierung, was es den Städten und Gemeinden, also ich spreche jetzt hier hauptsächlich für die Mitglieder des Städtetages, weiterhilft, ist also auf jeden Fall im Bereich des Standesamts, bringt das viele Vorteile. So müssen beispielsweise bei Niederschriften zur Eheschließung, die müssen dann nicht mehr ausgedruckt werden, sondern die könnten von allen Beteiligten im Trauzimmer auf einem zur elektronischen Erfassung der Unterschrift geeigneten Hilfsmittel, also eigenhändig unterschrieben werden. Zur Signatur dieser elektronischen Register verfügen wohl vielerorts die Standesbeamten bereits über Signaturkarten und Gerät, mit denen sie dann also die Unterschriften elektronisch signieren können. Dadurch können also diese Niederschriften medienbruchfrei und ohne zusätzlichen Scanaufwand sozusagen in die elektronische Sammelakte, von der ich auch eingangs sprach, übernommen werden. Und damit viele eben auch, weil keine Papierakte mehr oder Papierbeurkundung mehr anfällt, viele also auch die physische Aufbewahrung dieser Niederschriften weg. Die sichere digitale Aufbewahrung müsste das Fachverfahren natürlich sicherstellen. Und das wäre auf jeden Fall so, dass man im Grunde dann, was das Standesamt angeht, eben auch Papier, Lagerplatz gespart werden kann. Und diese Übernahme der Erklärung wäre also medienbruchfrei und schneller möglich. Und auch bei den Jugendämtern, so sie denn soweit sind, also viele Jugendämter sind noch nicht so weit, aber kann eben diese elektronische Präsenzbeurkundung noch den fehlenden Baustein darstellen, da eben auch die meisten vielen anderen Sachen bereits elektronisch werden können, ist das eben mit dieser Beurkundung sozusagen ein wichtiger und letzter Schritt, der hier dann auch noch damit mit der Digitalisierung sozusagen vereinfacht wird. Es ist damit sozusagen auch eben auch hier medienbruchfrei und schneller möglich und auch eben Papier und Lager und so weiter gespart werden. Die Probleme allerdings, die auch gesehen werden bei der Umsetzung, sind eben, was ich schon auch eingangs sagte, sind die Kosten, also die technische Umsetzung eben auch. Und auch der Schulungsaufwand, der ist doch in der Praxis durchaus wird höher eingeschätzt, als es eben im Gesetzentwurf vorgesehen ist. Also das sind dann schon größere Umstellungen im Bereich der eingesetzten Software. Da ja auch, es ist natürlich auch wird vorausgesetzt, dass natürlich die Urkunde, dass da alles stimmt. Es müssen also die Unterschriftenpads angeschafft werden, die Software erweitert werden, die qualifizierten Signaturen angeschafft werden. Und was auch noch als problematisch gesehen wird, ist, dass eben dieser Gesetzentwurf für die Notarier also sehr stark den Blick auf die Notare lenkt und hier auch es für die Urkundenstellen in den Jugendämtern eben auch an einer klaren Regelung fehlt, eben wie die Urkunden elektronisch zu verwahren sind und wie die Urkunden dann von der Papierform dann auch in die elektronische Urkunde überführt werden können. Also hier, weil die Paragraphen 55, 56 Beurkundungsgesetz ja für die Jugendämter nicht anwendbar sind nach Paragraph 1 Absatz 2 Beurkundungsgesetz. Also hier, das sind dann auch auf jeden Fall die Knackpunkte und auch bei den, also beim Standesamt ist eben auch klar, das sind natürlich auch Kosten, aber da wurde auch noch mal gesagt, dass eben die Vorteile dadurch, dass da auch schon elektronische Register seit 2009 vorhanden sind und beispielsweise bei diesem bei der Trauung im Grunde alles sozusagen elektronisch ohne Niederschrift möglich ist, also papierende Niederschrift.
Vielen Dank, Frau Leitenberger. Es geht weiter mit Dr. Lapp. Sie hatten zwei Fragen.
Ja, herzlichen Dank. Als nächstes Mal, Herr Steffen, die Frage ist vollkommen richtig gestellt. Wenn wir die Infrastruktur der eIDAS-Verordnung nutzen würden für den gesamten elektronischen Rechtsverkehr, könnten wir uns viel sparen. Wir haben das besondere elektronische Anwaltspostfach, was das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach adressiert. Wir haben daneben ein Notarpostfach, wir haben ein Steuerberaterpostfach, wir haben ein Bürgerpostfach, wir haben ein Organisationspostfach, jetzt noch MyJustizPostfach. Und alles das sind Kommunikationswege, die Geld kosten, die gepflegt werden müssen, die wieder aktualisiert werden müssen. Wenn man die Infrastruktur der eIDAS-Verordnung nutzen würde, alle überflüssig wären. Das kann man alles damit einfacher machen. Wenn wir hier nur auf die Verordnung verweisen würden, wäre es ein erster Schritt, auch das Stück für Stück abzulösen. Insofern auf jeden Fall zu befürworten. Ein Punkt noch, weil Herr Fricke mich darauf angesprochen hat und Herr Bornmann dagegen argumentiert hat. Die Bundesnotarkammer hat keine kein Verfahren für eine schnelle online qualifizierte elektronische Signatur. Deshalb kann es sein, dass es dort 10 bis 15 Minuten dauert. Wenn Sie zu Dietrast gehen, Tochter der Bundesdruckerei, habe ich es ausprobiert, in 1 bis 2 Minuten haben Sie eine qualifizierte elektronische Signatur. Namerial ist ein ausländischer Anbieter, DocuSign auch ein ausländischer. Die machen das ganz schnell, die machen das in Banken und Versicherungen in der Praxis. Also es geht deutlich schneller. Und auf Herrn Müller auf die Frage, die Informalität. Ich glaube, beim Notar kommt es auf die Persönlichkeit des Notars an, der in Präsenz oder in einer Online-Sitzung mit den Beteiligten redet, zur Verfügung steht, um Fragen zu beantworten, die Autorität ausstrahlt. Es kommt nicht darauf an, ob ich hinterher ein Unterschriftenpad habe. Das ist Beikram, überflüssig. Das kann der Notar mit dem Unterschriftenpad machen, wenn er möchte. Er kann es mit einer einfachen elektronischen Signatur machen, wenn er möchte. Aber das Wesentliche ist das Gespräch mit dem Notar als berufener Berater, der die Beteiligten über den erklärt, was sie da für Risiken eingehen, was für Probleme sie eingehen. Wenn es alles Anwälte sind, gebe ich dir völlig recht. Da kann man möglicherweise es etwas weniger machen, aber es kommt auf die Person an, nicht auf den Schnickschnack, den man da rumtreibt.
Dann hören wir Dr. Oderski.
Ja, vielen Dank, Herr Müller, für die sehr, sehr detaillierte Frage, dass Sie unsere Stellungnahme so genau gelesen haben. Wir freuen uns sehr. Es handelt sich um ein eher technisches, in diesem 129 einen technischen Begriff. Es wird ein neuer Begriff eingeführt, der elektronisch beglaubigten eigenhändigten Namensunterschrift. Und damit unterscheidet sich dieser Absatz einfach von den zwei Absätzen zuvor, wo von der Unterschrift des Erklärenden der Fall ist, was ein kleiner Unterschied sein kann. Die eigenhändige Namensunterschrift wird im 126 erwähnt, beim Schriftfirmenverordnungs nicht im 129. Ist also eher ein technisches Instrumentarium, was im Übrigen der Bundesrat, soweit ich weiß, auch noch moniert hat, wo aber kein Änderungsbedarf gesehen wird. Man wird mit beiden leben können. Ganz präzise ist aus unserer Sicht, wäre die etwas andere Formulierung. Ohne dass man hier grobe Fehler im Gesetz machen würde.
Dr. Römermann, Sie hatten eine Frage.
Ja, herzlichen Dank. Zunächst, lieber Herr Steffen, zu Ihrer Frage. Ich glaube, es würde völlig ausreichen, wenn man die Bundesnotarkammer hier reduzieren würde darauf, im Hinblick auf die technischen Aspekte Ihrer Frage, darauf, die Parameter zu definieren und zu kontrollieren, ob sie eingehalten werden. Aber dass die technische Umsetzung noch monopolisiert wird, das bedürfte schon einer besonderen Begründung, die ich hier nicht sehe. Monopole sind strukturell innovationsfeindlich und sollten aus meiner Sicht nur gewährt werden, wenn es dafür wirklich ein sachliches, unabweisbares Bedürfnis gäbe. Und das vermag ich hier nicht zu erkennen. Vielleicht ist mir noch gestattet, zu Herrn Omlor etwas präzisierend zu sagen. Herzlichen Dank, dass Sie mir, lieber Omlor, eine Minute Ihrer Zeit gewährt haben, geopfert haben. Aber lassen Sie uns ganz präzise sein an dem Punkt. Ich habe nicht für die Abschaffung des Beurkundungserfordernisses allgemein plädiert, sondern dafür, wenn gesichert ist, dass alle Beteiligten umfassend beraten sind schon von qualifizierten Personen, also im Zweifel von Anwälten, die dazu befugt sind, die ein umfassendes Mandat haben, die also die Warnung, die Belehrung, die Identitätsfeststellung sowieso machen. Ob das nicht ausreicht, also welchen Mehrwert hätte denn, das gelte es aus meiner Sicht zu verifizieren, ob es das gibt. Ich sehe es nicht, jedenfalls nicht flächendeckend. Welchen Mehrwert hätte denn eine zusätzliche neutrale Beratung, wenn doch alle einzeln jeweils individuell umfassend beraten sind? Und dann müsste man ja sehen, wenn es einen solchen Mehrwert geben sollte, steht der in einem vernünftigen Verhältnis zu dem Aufwand und den Kosten, die damit verbunden sind. Alle reden von Bürokratieabbau und man sollte es doch vielleicht da mal prüfen, ob hier dieser zusätzliche Aufwand wirklich unabdingbar ist.
Vielen Dank. Dann hat Dr. Wobst das Wort.
Vielen Dank. Ich fasse mal die Frage zusammen. Es geht ja so ein bisschen nach Dynamik und Statik. Ich glaube, da muss man relativ weit ausholen. Bei der notariellen Beteiligung ist einmal der materielle Gehalt dieser Beteiligung und die äußerliche Form zu unterscheiden. Der materielle Gehalt, also die Grundentscheidung des deutschen Rechts, dass bei besonders wichtigen Rechtsgeschäften eben eine neutrale Amtsperson dabei ist, im Sinne einer vorsorgenden Rechtspflege, dass davor repariert wird, davor richtig gemacht wird, damit nicht danach repariert werden muss. Diese Entscheidung, die das deutsche Recht seit langer, langer Zeit hat, die sollte man nicht in Frage stellen. Und zu dieser Grundentscheidung, die Leute an die Hand zu nehmen, wenn sie lebensprägende Entscheidungen treffen, die steht, glaube ich, nicht zur Debatte. Und da sehe ich auch in der Bevölkerung keine Abkehr. Ich sehe sogar eher das Gegenteil. Ich sehe bei jüngeren Beteiligten, die sich eine Eigentumswohnung kaufen, vielmehr den Trend daher, dass sie davor ins Notariat kommen, sich davor noch mal alles durchlesen lassen, erklären lassen, weil sie sich davor schon mal alles angeschaut haben, weil sie vielleicht gegoogelt haben, weil sie fragen, könnte man das nicht auch anders machen? Da sind manchmal ältere Leute, die sagen, ach, der Notar hat es so vorgeschlagen, das wird schon passen. Aber dass man diese Beratung, diese Aufklärung in Anspruch nimmt, das ist ungebrochen und da sollte nichts dran geändert werden. Und dafür ist wichtig die Präsenz. Dafür ist wichtig im Übrigen auch die Verlesung, weil nur die Verlesung stellt halt wirklich sicher, dass die Leute wissen und auch der Notar weiß, was steht da in diesem ganzen Vertrag drin. Dass wir nicht sind wie bei der Bank, wo man 80-seitigen Ausdruck bekommen und hier unterschreiben, da unterschreiben, da unterschreiben, sondern dass wir wirklich Wort für Wort durchgehen. Das ist der Kern, der ist wichtig. Und dann gibt es noch ein bisschen die äußere Hülle, ob da jetzt ein Siegel oder eine Signatur drauf ist, ob da eine PIN eingegeben wird oder eine Unterschrift. Das sind Detailfragen, über die man unterschiedlicher Meinung sein kann. Ich sehe im Moment die Unterschrift auf so einem PEN als sachgerecht. Ich sehe das nicht als zementieren, sondern ich sehe das als natürliche Form. Und ich sehe im Übrigen auch keinen wirklichen Vorteil davon abzusehen.
Vielen Dank. Jetzt habe ich für die dritte Fragerunde noch eine Wortmeldung von Dr. Steffen. Ich darf die anderen Kollegen fragen, ob es weitere gibt. Dr. Fricke, Otto Fricke, anybody? Dann Dr. Steffen.
Ja, vielen Dank. Es ist auch tatsächlich eine Nachfrage, um jetzt ein bisschen Knopf an der Debatte zu machen. Also Herr Lapp hat ja quasi in drei Runden hier die Eidas-Verordnung angespielt und die Entwicklungsoffenheit in der Hinsicht angesprochen. Deswegen würde ich gerne abschließen mit einer Frage an Herrn Bormann. Im Grunde Sie einfach zur Erwiderung ermuntern. Also ob Sie dagegen Einwände haben, dass wir in dem angesprochenen Sinne das entwicklungsoffen gestalten und quasi das Gesetz so anlegen, dass der Übergang einigermaßen fließend stattfinden könnte. So hatte ich Herrn Lapp verstanden, dass da gäbe es Ansatzpunkte. Und ob Sie sagen, auf keinen Fall, das ist das Ende des deutschen Notariats.
Halt, jetzt hat erst Kollege Fricke das Wort.
Ja, ich würde gerne noch mal die Frage, weil ich glaube ja immer, es geht am Ende bei Gesetzgebung um Nachvollziehbarkeit. Und sowohl das Argument der Gruppe derjenigen, die unterschreiben wollen, halte ich für nachvollziehbar, als genauso das Argument derjenigen im Wirtschaftsbereich, die sagen, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Lieber Notar, du weißt, wer ich bin, es ist alles klar, lass das mal gut gehen. Deswegen würde ich ja dann als, jetzt meine ich das gar nicht parteipolitisch, aber als liberaler Mensch sagen, dann müssen beide Wege eben möglich sein. Dann kommt aber für mich, und deswegen die Frage, die würde ich dann nochmal an Herrn Bormann und Herrn Lapp stellen, wie müsste denn dann das Verhältnis aussehen? Ist das ein Unterschriftenpad oder andere Identität? Oder ist das digitale Identität Schluss? Dann geht das über das Pad logischerweise inhärent auch. Oder mache ich sogar eine Regelausnahmekiste? Da würde ich gerne noch was hören. Ich persönlich würde an der Stelle, weil ich das nachvollziehbar finde, auch für manche Leute noch mit der Unterschrift, um sie mitzunehmen, wie gesagt, nochmal, wenn dies eine Gebühr kosten würde, sind die Leute viel schneller zur Veränderung bereit. Das hat man doch bei Überweisungsträgern auch gesehen. Als sie gemerkt haben, dass der Papierüberweisungsträger 2,50 kostet und die elektronische Überweisung 5 Cent, sind ganz viele Leute auf einmal gewechselt. Aber das ist meine persönliche Vermutung.
Gut. Nach unseren Regularien geht es jetzt wieder in umgekehrter Reihenfolge und deshalb hat Dr. Lapp als Erster das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank. Also es ist so, wenn wir jetzt uns auf die Verordnung beziehen, dann haben wir alle Möglichkeiten. Wir können das Unterschriftenpad nehmen als Notar für die einfache Signatur. Wir können den Menschen auch die Möglichkeit geben, auf der Tastatur OK zu drücken, seinen Namen einzutippen, seine gescannte Unterschrift einzugeben. Alle diese Varianten sind da. Ich bin technikoffen. Es wird niemand gezwungen, ein bestimmtes Verfahren zu verwenden. Wenn der Notar gerne das Bild dazu nehmen möchte, kann er tun, gehört zur Definition der elektronischen Signatur dazu. Es wird sich auch weiterentwickeln mit Europa und es wird in der Zukunft so sein, dass ganz viele Menschen das auf dem Smartphone haben, die qualifizierte Signatur gehen, hinhalten die Signatur hin und dann war es das. Insofern habe ich da die Technikoffenheit, wenn ich nicht die eigenständige Regelung habe. Und ich halte es auch nicht für sinnvoll, das bei der Bundesnotarkammer zu monopolisieren. Es gibt verschiedene Vertrauensdiensteanbieter, die gleichwertige Leistungen anbieten. Und da sollte man nicht als Gesetzgeber eingreifen. Man sollte als Gesetzgeber auch nicht eine bestimmte Form von elektronischer Signatur vorschreiben, sondern alle Formen von elektronischer Signatur zulassen.
Dankeschön. Dann hätte jetzt Dr. Bormann noch mal abschließend das Wort.
Ja, vielen Dank. Also das Ende des deutschen Notariats steht hier, glaube ich, nicht im Raum. Entscheidend ist, dass der Notar die Beteiligten identifiziert. Ja, das haben wir auch jetzt schon von verschiedener Seite gesagt. Der macht das und der signiert auch qualifiziert am Schluss. Und damit ist eigentlich auch klar, wer teilgenommen hat. Ja. Die Frage ist natürlich jetzt, wie ich die Unterschrift oder wie auch immer die Beteiligung der Beteiligten noch mal dokumentiere. Ich kann davon komplett absehen, kann einfach sagen, Notar stellt die Anwesenden fest, wir verzichten auf jegliche Form der Unterzeichnung. Da würden wir aber sagen, das wird in der Bevölkerung wahrscheinlich in der Mehrheit nicht akzeptiert, ja, weil die Leute wollen bei einem Vertrag schon noch ihre Unterschriften häufig drunter sehen. Ja, manchmal auch junge Leute sehen das häufig auch bei Anlagen, die sie eigentlich nicht extra unterschreiben müssen. Auch da wollen die Beteiligten häufig noch mal extra unterschreiben, damit sie es dann getrennt verwenden können. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen irgendwie geartet unterzeichnen, und ich glaube, da sind wir dann wieder bei Frau Dilcher und bei einigen anderen hier, bei Herrn Wobst, Herrn Weide, wie auch immer, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir da gewisse Standards festlegen. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwie 15 verschiedene Arten von Urkunden haben, sondern eine gewisse Standardisierung macht da schon Sinn. Und da haben wir, glaube ich, hier ein ergebnisoffenes Konzept des BMJ im Regierungsentwurf vorgelegt, weil wir nämlich entweder die qualifizierte elektronische Signatur verwenden können, so wie wir sie auch im Remote-Verfahren verwenden, oder eben diese Signpad-Signatur, die ja jetzt auch nicht völlig aus der Welt gefallen ist, sondern im Supermarkt und wo auch immer, ja, beim Mietwagen oder im Flughafen, wenn Sie etwas kaufen, auch zur Anwendung kommt. Also ich glaube, das ist schon ergebnisoffen. Was die qualifizierte elektronische Signatur angeht, glaube ich, Herr Lapp, bin ich mir nicht ganz sicher, wenn ich bei DocuSign eine QES beantrage, dann braucht das auch einmalig 10 Minuten. Ja? Eine einfache Signatur, eine fortgeschrittene Signatur, ein normales DocuSign-Prozess, der geht schneller, da gebe ich Ihnen recht. Aber ansonsten müssen Sie die Anforderungen des Erteilungsprozesses leider einhalten. Und das dauert halt ein paar Minuten. Und ich würde jetzt ungern bei mir die Termine zeitlich verdoppeln, damit die Leute da alle erst die QES dann, sei es auch als Softwarezertifikat, beantragen. Wenn ich die einmal habe, dann ist das super. Wie gesagt, der Geschäftsführer oder der Prokurist, der ständig kommt, der hat die, ja, der kann sie auch benutzen nach dem Gesetzentwurf. Aber ich würde jetzt ungern die Termine da so aufblähen, dass ich da jeweils erstmal so einen 20-minütigen Beantragungszeitraum habe für die QES, zumal sie dann ja auch Leute haben, die sind 70 oder 80, ja, und es ist auch nicht jeder 20-Jährige top-technikaffin. Das würde also unsere Arbeitsprozesse, glaube ich, empfindlich stören. Deswegen halte ich das hier für eine pragmatische Lösung. Ich glaube auch nicht, dass die EIDAS-Verordnung dem entgegensteht. Die EIDAS-Verordnung regelt die Identitäten, sie regelt aber nicht das Verfahren und sie regelt auch nicht die Formpflichten. Und deswegen halten wir das auch unionsrechtlich für unproblematisch. Wenn wir jetzt 3 Jahre weiter sind und wir haben dann tatsächlich, so Gott will, alle mal das Wallet und haben die EID drauf, weil die EID noch nicht die QES ist. Die EID ist die Grundlage für die Erteilung der QES. Das wird auch häufig durcheinander geschmissen. Wenn ich das dann mal habe, ja, und es soll ja jetzt kommen laut BMI bis Ende 26, ja, vielleicht auch 27, schauen wir mal, dann kann man ja weitersehen. Nur im Moment, glaube ich, ist das jetzt hier ein pragmatischer Weg, um die Dinge zu regeln. Ja, niederschwellig, ohne großen Aufwand, kostet auch nicht viel. Diese 250 Euro kann, glaube ich, jeder Notar bezahlen. Also das ist machbar. Deswegen halte ich das jetzt für eine pragmatische, niederschwellige Lösung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und dann können wir mal anfangen, statt jetzt wieder zu warten vielleicht und noch kompliziertere Regelungen zu treffen.
Gut, dann haben wir viele fachkundige Meinungen gehört, viele weitere Impulse auch bekommen. Dafür danke ich Ihnen sehr. Weitere Fragen liegen uns jetzt nicht vor. Deshalb können wir es dabei auch belassen. Und ich schließe die Sitzung. Herzlichen Dank.